Die heutige Lesung findet ihr auch auf euren Handzetteln vom Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 2. Das sage ich und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer für Gott zu einem lieblichen Geruch.
Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du und es uns zur Anleitung, zur Liebe geschenkt hast. Wir bitten dich, dass es jetzt seinen Dienst verrichten möge in uns. Amen. Ja, diese Woche dürfte ich eine tiefgreifende Erkenntnis über Gemeinde machen. Sie ist leider nicht sehr schmeichelhaft, aber keine Bange, ich habe sie zurechtgebogen, damit sie ein bisschen akzeptabler wird. Und zwar lautet die Erkenntnis, wie sie auch in eurem Handzettel zu finden ist: Wir sind Zwiebel. Und nur zur Beruhigung für die Linguisten, das N fehlt mit Absicht. Hier ist ein Bild von einer Zwiebel. Und ich habe es zurechtgebogen, indem ich eine Tulpenzwiebel genommen habe, damit uns nicht die Tränen kommen, wenn wir über Gemeinde reflektieren. Wir sind Zwiebel, das gilt für uns als Gemeinde, deshalb das fehlende N. Wir sind eine Zwiebel, aber wir sind auch viele. Für uns individuell gilt das genauso. Zwiebelsein bedeutet nämlich, dass wir aus vielen Schichten aufgebaut sind. Vielleicht kennt ihr den Begriff der Kulturzwiebel. Hat das schon mal jemand gehört? Müsst ihr mal googeln, Kulturzwiebel. Bei einer Zwiebel ist nur die äußerste Schicht sichtbar. Und genauso ist es mit der Kultur. Auch Kultur hat sichtbar eine sichtbare Schicht. Kleidung, Sprache, Musik, Tattoos und Gesichtsbehaarung, was auch immer. Unter diesen sichtbaren Aspekten verborgen liegen die wichtigeren Schichten, ohne die wir die sichtbaren eigentlich gar nicht verstehen können. Vereinfacht ausgedrückt kann man die Kulturzwiebel in drei Bereiche aufteilen. Vielleicht das nächste Bild hier. Richtig, also drei Bereiche. Die äußerste, wie gesagt, ich habe es mal mit Verhalten etwas vereinfacht ausgedrückt, das ist die sichtbare. Darunter kommen die Werte, also das, was wir für gut empfinden, das, was uns Freude bereitet. Und im Kern sind die tiefsten Überzeugungen, also das, was unumstößlich wahr ist für uns. worauf wir unser Leben bauen, wenn es wirklich drauf ankommt. Und es ist so, in einer Kultur, die mit sich selbst in Harmonie steht, dass die Wahrheit in der Mitte, die Wirklichkeit, die Werte informiert und beeinflusst und prägt, während die Werte und die Wirklichkeit das Verhalten außen prägen. Also dieses Bild ist wirklich hilfreich, denn sie hilft uns, Kultur zu verstehen. Nehmen wir zum Beispiel die abendländische Kultur, die vielbeschworene abendländische Kultur. Kaum einer weiß, was sie ist, aber sie wird oft in Zusammenhang mit der jüdisch-christlichen Tradition erwähnt. Mit diesem Begriff sind bestimmte Werte gemeint und auch ein bestimmter Verhaltenskodex, den offensichtlich nicht wenige Menschen zunehmend vermissen. Es gibt Demonstrationen, dass diese Werte wieder zurück ins Zentrum unseres Lebens geraten sollen als Gesellschaft. Sie möchten mit anderen Worten die blaue und die grüne Schicht erhalten oder wiederherstellen. Das Problem, warum diese Tradition allerdings zunehmend untergeht, liegt im Kern. Weil unsere Gesellschaft mehrheitlich nicht viel von jüdisch-christlichen Überzeugungen hält, weichen auch die äußeren Schichten ab. Die sich eben vom Kern ableiten, von dieser jüdisch-christlichen Tradition. Etwas Ähnliches vollzieht sich in umgekehrter Reihenfolge, wenn ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt. Wenn er Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist und die Liebe Gottes zum ersten Mal kennenlernt, manchmal dauert es Jahre, manchmal geht es fast über Nacht, aber wenn ein Mensch auf diese Weise umkehrt, dann werden die grundlegendsten Überzeugungen geändert. Sprich, die Zwiebel bekommt einen neuen Kern. Und damit hat die Erneuerung der gesamten Zwiebel begonnen. Neuer Mensch, neue Zwiebel. Das ist die nächste Überschrift hier. Paulus hat sich hier gegen das Bild von der Zwiebel entschieden und für das vom alten Menschen, wenn wir hier die Verse 20 bis 24 lesen. Es heißt, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus Christus. Also ihr seht, kennenlernen, auf ihn hören, in ihm gelehrt, wie es Wahrheit ist. Also dieser Kern ist hier, von dem ist hier die Rede, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also Christus kennenlernen bedeutet hier mehr als nur theoretisches Wissen über ihn. Es bedeutet, eine Beziehung mit ihm zu beginnen, im Glauben. Christus kennenlernen bedeutet, den Kern auszutauschen, die grundlegendste Glaubensüberzeugung des alten Menschen abzulegen und des neuen Menschen anzuziehen. Und ihr seht hier, der alte Mensch wurde von betrügerischen Begierden verdorben oder selbst eigentlich zerstört. Das heißt, diese betrügerischen Begierden, das sind die Werte, die ihn antreiben und die auch sein Verhalten prägen. Umgekehrt ist es beim neuen Menschen, wenn ihr das in Vers 24 anschaut, so, dass er Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dieser Begriff Heiligkeit ist eine Beziehungskategorie. Also sprich, es geht wieder um die Werte Gerechtigkeit und das Verhalten, nämlich Heiligkeit, also heilige Beziehung, wenn man so will, heilige Liebe. So. Wo war ich? Also, hier geht es zunächst einmal um das Kennenlernen von Christus und wir haben Christus am Kreuz und in der Auferstehung kennengelernt. Oder vielleicht sollten wir mit der Inkarnation anfangen. Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt. Das ist die Bewegung von Christus, zu der wir später noch mehr sagen möchte. Und diese Bewegung, Kreuz und Auferstehung, die macht die Gemeinde ebenfalls mit. Wir sind ja Leib Christi. Und das heißt, wir legen den alten Menschen ab und ziehen den neuen Menschen an, beziehungsweise Gott hat das in uns getan. Also jeder, der zum Glauben gekommen ist, ist durch das Wirken des Heiligen Geistes innerlich tatsächlich ein neuer Mensch. Ein für allemal. Ist vollzogen. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Aber ihr seht hier in Vers 23, dass Paulus von Erneuerung spricht. Dieser Wandel von alt zu neu ist zwar schon vollzogen, aber eine Erneuerung im Geist muss stattfinden, im Geist unserer Gesinnung. Ein Wandel wird nötig. Und warum? Damit die äußeren Schichten der inneren Wahrheit entsprechen. Es wurde ja bis jetzt nur der Kern ausgetauscht und auch der wird erst nach und nach ausgetauscht, sag ich mal. Der Kern des Kerns mag vielleicht angenommen worden sein, aber wir lernen Wahrheiten dazu, über Gott, über uns, und das macht den Kern aus. Also sprich, ein Wandel wird notwendig, und Paulus macht das ganz klar, wenn ihr hier in Vers 17 mal nachschaut, dort heißt es, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Also ganz klare Worte, das vorherige Verhalten, damit ist der Lebenswandel, das ist das Verhalten, der muss abgelegt werden, weil heidnisches Denken nicht der Wahrheit Gottes entspricht. Ganz klarer Kontrast. Und lesen wir weiter. Nicht so wie die Heiden, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, also wieder geht es um den Kern, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Keine sehr schmeichelhafte Beschreibung nichtchristlicher Kultur. Und der eine oder andere wird vielleicht einwenden, dass diese Beschreibung auch nicht sonderlich fair ist. Wenn wir uns die Welt anschauen, dann sehen wir vielleicht Extremfälle unersättlicher Gier. Aber im Schnitt ist das wirklich so? Sicherlich geht es Paulus hier allerdings nicht in erster Linie um eine Beschreibung und eine akkurate Darstellung heidnischer Kultur, sondern es geht ihm um die Probleme, die auftauchen, wenn denn der Lebenswandel nicht der Wahrheit im Kern entspricht. Der Lebenswandel soll der Wahrheit im Kern entsprechen, sonst ist ein Ungleichgewicht da, und darum geht es ihm hier. Es gibt ja tatsächlich viele Nichtchristen, von deren moralischer Verhaltensweise wir durchaus beeindruckt sein sollten. Es ist also offensichtlich auch für einen Nichtchristen möglich, hohe moralische Werte im Umgang miteinander, im Umweltschutz, in vielen Bereichen zu verfolgen. Und auch daran, denke ich, erkennt man zumindest teilweise noch den beträchtlichen Einfluss jüdisch-christlicher Werte, aber das nur am Rande. Aber diese hohen Werte müssen nicht aus dem Kern stammen. Der christliche Kern ist ein Kern, der sich nicht austauschen lässt. Und das Verhalten von Christen soll sich so darstellen wir in Vers 9, dort heißt es, die Frucht des Geistes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also sprich, für Christen wäre alles andere inkonsistent. Das heißt aber nicht, dass Nichtchristen nicht zufällig mit christlichen Werten übereinstimmen können. Christliche Werte und christliches Verhalten entsteht allerdings nicht über Nacht. Und Paulus spricht hier von einer Erneuerung. Ich denke, es geht um eine schrittweise Erneuerung. Selbst der Kern wird nicht mit einem Mal komplett ausgetauscht. Denn alles bedarf der Erneuerung. Und für die Erneuerung im Kern hat Gott der Gemeinde die vier Wortämter geschenkt, von denen wir letzte Woche gehört haben. Erinnert euch, der Auftrag der Predigt und überhaupt aller Lehre, aller biblischer Lehre, ist, uns zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu bewegen. Könnt ihr euch daran noch erinnern, von letzter Woche? Sprich, der Hauptauftrag der Lehre ist es, den Kern zu entwickeln. Und deshalb hat Paulus sich bis jetzt 3 Kapitel lang nur auf die Wahrheiten konzentriert, die den Kern darstellen. Er hat uns 3 zentrale Wahrheiten vermittelt, die man so wie auf der nächsten Folie darstellen könnt. Da seht ihr, hier sind 3 Schichten. Im Kern, also die ultimative Wirklichkeit, wenn man so will, ist Gott. Gott lernen wir kennen durch sein Handeln im Evangelium. Also direkt durch Jesus Christus. Aber die Einheit, von der in den ersten 3 Kapiteln im Epheserbrief von der die Rede war, das ist auch eine geschaffene Wirklichkeit. Also sie gehört nicht zu den äußeren Bereichen, sondern Einheit gehört zum Kern dessen, was wir als Gemeinde sind und was wir glauben. Macht das soweit Sinn? Also diesen Kern könnte man auch als Kern einer Evangeliumskultur bezeichnen. Paulus hat uns in 3 Kapiteln also wirklich ausführlich diesen Kern des unserer Überzeugung beschrieben. Und den wenigsten wird entgangen sein, wie sehr Paulus an manchen Stellen in die Tiefe geht, wie komplex es manchmal wird, auch sprachlich. Paulus drückt damit nicht aus, dass das Evangelium selbst schwer verständlich ist. Auch ein Kind kann das grundlegende Evangelium verstehen. Aber Paulus will, dass wir hart arbeiten, um diesen Kern zu verstehen. Er will uns diese harte Arbeit der inneren Erneuerung, an der wir selbst mitwirken, nicht ersparen, denn er hat den Anspruch, dass wir die Länge und die Höhe und die Breite und die Tiefe, so nennt er es, des Evangeliums und seine Konsequenzen ausloten sollen. Das ist sein Anspruch. Und davon sollten wir nicht wegrennen. Mit dieser Erneuerung des Kerns, die Paulus in den ersten 3 Kapiteln anstrebt, wird ein umfassender Erneuerungsprozess angestoßen, könnte man sagen. Gemeinde ist eine Erneuerung, wenn man so will. Das ist der nächste Punkt. Wir sind aufgerufen, daran mitzuwirken, dass nach und nach die ganze Zwiebel vom Kern her durchdrungen wird und erneuert wird, bis sich unsere Werte dem Kern angepasst haben und auch unser Verhalten sich sichtbar ändert. Das heißt, unsere Werte und unsere Verhaltensweisen müssen insgesamt auf den Prüfstand. Alles. Hört sich anstrengend an. Was wir einmal für gut und erstrebenswert gehalten haben, was uns Freude bereitet hat, entspricht es dem Evangelium. Nicht alles, was wir früher gemacht haben, war sündhaft. Manches kann und soll bleiben. Aber wo wir die Hinterlassenschaften des alten Menschen antreffen, da ist Aufräumen angesagt, Erneuern. Und das sind nicht immer nur ein paar ungewaschene Socken in einer Ecke unseres Lebens. Das können richtige Bollwerke sein, gegen die viel Kraft notwendig ist, um sie zu überwinden und aus dem Leben auszuräumen und da wirkliche Erneuerung zu schaffen. Kapitel 5, Vers 5 zum Beispiel. Habt ihr das auch hier drin? Sonst muss ich es euch... Nein, tut mir leid. Da heißt es, ganz anspruchsvoll, Paulus sagt, das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger, da geht es um sexuelle Unmoral, wenn man so will, oder Unreiner, da geht es um grobe Sünde insgesamt, oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Kein Habsüchtiger. Das ist eine harte Wahrheit. Denn wer will denn nicht Geld sammeln, Sicherheit aufbauen, Häusle bauen für die Schwaben? Und das ist sicherlich auch eine dieser Wahrheiten, gegen die wir ein ganzes Leben lang ankämpfen werden. Und für andere ist es vielleicht sexuelle Unmoral oder einfach auch manchmal der Zorn, der uns überkommt, wenn die Kinder wieder so nerven oder was auch immer. Es gibt in allen Bereichen diese Bollwerke, gegen die wir ankämpfen müssen. Allerdings, Für die sich das viel zu anstrengend anhört, habe ich auch die eine oder andere Ermutigung. Also wir müssen uns, wenn wir uns dieser inneren Unordnung stellen, müssen wir uns nicht kraft- oder mutlos fühlen. Denn gerade dafür schafft Gott ja eine Einheit, damit wir uns nicht alleine gelassen fühlen mit dem Chaos in uns, mit der Unordnung, sondern deshalb sind wir gerade hier aufgerufen, einander zu erbauen, einander Liebe zu erweisen, einander in Liebe zu ertragen, um diese Einheit des Leibes zu erhalten und zu stärken und um den Einzelnen nicht zurückfallen zu lassen. Wir können uns zum Beispiel dadurch ermutigen, dass wir Erneuerung am anderen wahrnehmen. Das heißt, irgendwo auch sehen, wo der andere Fortschritte macht. Vielleicht ist jemand weniger oft eingeschnappt als früher. Vielleicht wird jemand zuverlässiger. Vielleicht gibt jemand mehr finanziell. Es gibt viele Bereiche, in denen wir Fortschritte machen. Wir dürfen uns auch daran erinnern, dass Erneuerung Heilung bedeutet. Es ist ja eine gute Erneuerung hin zum heilen Menschen, den Gott in uns schaffen will. Vor allem aber sollten wir uns an die Kraft erinnern, die diesen Wandel und diese innere Erneuerung überhaupt erst bewirken kann. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Es ist die Kraft, mit der Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus Christus auferweckt hat, von den Toten. Und diese Kraft ist unüberwindbar. Und diese Kraft wird auch in uns diese Erneuerung vonstatten bringen und vollbringen, die notwendig ist. Also wir brauchen nicht den Mut verlieren, sondern wir können uns auf Gott verlassen. Erneuerung ist das Programm. Und hier in diesen anderthalb Kapiteln hilft Paulus der Gemeinde gewissermaßen, indem er einen Starter-Kit sozusagen für Erneuerung zusammenstellt. Der Starter-Kit besteht aus verschiedenen Komponenten. Das sind einerseits die konkreten Anweisungen. Wir haben jetzt schon einige gelesen vorhin. Matthias hat es für uns gelesen. Und dann auch Prinzipien, von denen ich heute nur zwei erwähnen will. Also konkrete Anweisung, schaut es euch an, Vers 25, darum legt die Lüge ab, das gehört zum alten Mensch, und redet die Wahrheit, das ist der neue Mensch, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Vers 28, wir sollen nicht mehr stehlen, sondern großzügig geben. Wir haben ja Gott als gnädigen und großzügigen Gott kennengelernt. Vers 29, wir sollen kein schlechtes Wort soll aus unserem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Also davon hatten wir es ja gerade eben schon, wie wichtig es ist, den anderen zu erbauen in seiner Erneuerung und zu ermutigen. Das sind nur ein paar Beispiele. Aber ich möchte euch ermutigen, in den nächsten zwei Wochen, nächste Woche spricht der Rocco als Gastprediger, nehmt euch diese zwei Wochen und arbeitet durch diese anderthalb Kapitel von 4,17 bis Kapitel 6, Vers 9. Und schaut, was euch vielleicht leicht fällt und schaut, was euch vielleicht schwer fällt. Da gibt es durchaus einige Herausforderungen, zum Beispiel auch diese asymmetrische Rollenverteilung in der Ehe zwischen Mann und Frau, die auch vom Evangelium hergeleitet wird. Und wenn wir genauer hinschauen, dann sehen wir nämlich, dass diese ganz konkreten Anweisungen vom Kern her informiert und geprägt sind. Wahrheit, weil Gott uns Wahrheit offenbart hat. Gnade, weil Gott uns gnädig war. Erbauung, weil Gott uns erbaut. Also da sehen wir schon intuitiv, wie Paulus von diesem Kern weg die Werte und das Verhalten ableitet. Was er macht, ist nicht willkürlich, sondern es hat Methode. Und wenn man diese Methode vielleicht in einem Begriff zusammenfassen will, dann geht es darum, Gott nachzuahmen. Ihr seht das in Kapitel 5, Vers 1. Dort heißt es, werdet nun Gottes Nachahmer, als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Gottes Nachahmer werden, wie Kinder ihren Vater nachahmen. Das heißt, Christus nachahmen, seht ihr das? Werdet nun Gottes Nachahmer und oder indem ihr in der Liebe wandelt, wie auch Christus uns geliebt hat. Gott nachahmen heißt Christus nachahmen. Denn dort im Evangelium von Jesus Christus lernen wir Gott kennen. Also sprich, wir müssen uns gut mit dem Evangelium auseinandersetzen, damit wir die einzelnen Facetten auch begreifen, wie sie diese äußeren Bereiche beeinflussen. Und als Prinzip, im Prinzip, wenn man so will, Gottes Nachahmer werden heißt, in der Liebe wandeln, in selbstloser Liebe wandeln, so wie Christus uns geliebt und sich für uns gegeben hat. Das ist sozusagen der Kern dessen, wozu wir im täglichen Leben aufgerufen sind. Und das Prinzip wendet Paulus dann auf verschiedene Bereiche an. Wie gesagt, lest es euch durch. Ich kann nicht anderthalb Kapitel in einem Aufwasch hier durchgehen. Und vor allem geht es darum, dass ihr euch mit diesen Anweisungen auseinandersetzt. Dass ihr euch Zeit nehmt. Die Veränderung muss in uns allen stattfinden, in jedem Einzelnen. Das heißt, wir müssen uns die Zeit nehmen. Nachahmung bedeutet, Christus in seiner selbstlosen Liebe nachzuahmen. Und das bringt mich zum zweiten Prinzip. Hier in eurem Handzettel ist es Punkt 3, nämlich prüfen, was der Wille Gottes ist. Wie sollen wir wissen, wie selbstlose Liebe im Einzelfall aussieht, wenn wir es nicht eingeübt und geprüft haben? Die Gefahr besteht ja immer, dass wir nach alten Maßstäben Liebe zeigen. Und deshalb müssen wir sorgfältig prüfen. Und das seht ihr hier, das habe ich euch extra nochmal abgedruckt. Deshalb ist es wichtig, Moment, wo sind wir hier? Unten, Vers 9, Vers 10, Entschuldigung, Kapitel 5, Vers 10. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Vers 15 gleich drunter, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und unten Vers 17, nochmal, ein drittes Mal, darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Dreimal sagt Paulus uns, wir müssen sorgfältig leben, wir müssen uns Gedanken machen, wir können uns nicht mit Halbwahrheiten zufrieden geben, wir müssen hart drüber nachdenken, wie diese selbstlose Liebe aussieht. Und dazu müssen wir in die Bibel schauen, denn dort offenbart Gott sich uns, dort offenbart Gott diesen Kern. Ohne das geht's nicht. Also ein Beispiel zum Beispiel, die Gesellschaft diskutiert, ob es in Ordnung ist, wenn gleichgeschlechtliche Partnerschaften Kinder adoptieren dürfen. Die Bibel hat keine direkte Antwort darauf. Wie werten wir das? Ist es in Ordnung, ist es nicht in Ordnung? Das überlasse ich mal euch zu entscheiden. Also, um innerlich erneuert zu werden, um die Begegnung mit der Welt und die Begegnung miteinander so zu gestalten, dass man Gott authentisch nachahmt, müssen wir uns diese Fähigkeit aneignen, zu prüfen. Das ist unerlässlich. Niemand beherrscht diese Fähigkeit von vornherein, sondern sie ist etwas. Können wir die Fragen zum Ende stellen? Ist das okay? Gut. Oder ist es ganz dringend? Okay. Also am Ende haben wir Zeit für Fragen und Diskussionen. Super. Also gut, dass du zuhörst. Um innerlich erneuert zu werden, ist es notwendig, oder um Gott authentisch nachzuahmen, ist es notwendig, dass wir uns diese Fähigkeit aneignen. Wir müssen sie einüben, damit wir nicht mehr so wandeln wie jemand, der Gott nicht kennt. Und die Frage, die uns bei diesem Einüben helfen sollte, ist, lehrt mich der Kern oder vor allem lehrt mich das Evangelium, das Wort Gottes, etwas über Gott, über mich, über die Welt, eine Wahrheit, die mein Handeln hier prägt. Das ist so das große Prinzip. Wir reden ja über Gemeinde und das ist das Prinzip der Erneuerung, das wir uns aneignen sollten. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch einige Schlussfolgerungen für euch ausbreiten und danach, wie gesagt, Fragen und Diskussionen. Also ganz klar, Gemeinde ist ein umfassender Erneuerungsprozess. Jeder Einzelne ist daran beteiligt. Wir sind aufgerufen, uns individuell und als Gemeinde in der Nachahmung Gottes zu üben, indem wir andere selbstlos lieben. Und dieser Wandel ist über den gesamten Radius der Zwiebel notwendig. Es ist unerlässlich, denn nur so kann der Leib Christi in der Liebe Christi aufgebaut werden. Könnt ihr euch noch daran erinnern, letzte Woche, da ging es darum, dass der Leib Christi in Liebe auferbaut wird. Also wir müssen lernen, diese selbstlose Liebe zu zeigen, weil wir sonst nicht den Leib Christi bauen. Sonst bauen wir irgendwas anderes, aber nicht den Leib Christi. Allerdings gibt es da auch Freiheitsgrade. Also wir hatten letzte Woche schon Erkenntnis, dass es hier nicht um das Zusammenbauen von Lego-Steinen geht, also es ist kein Lego-Leib Christi, sondern es ist Einheit in Vielfalt. Wir kleiden uns unterschiedlich, wir benutzen unterschiedliche Sprache, hier ist eine ganze Ansammlung von Subkulturen vorhanden und das ist gut so. Einheit in Vielfalt. Jeder Einzelne hat Gaben, jeder Einzelne ist eine Persönlichkeit und das wollen wir fördern. Gerade Liebe fördert ja auch die individuelle Entwicklung. Einheit bedeutet, dass wir uns trotzdem Gedanken machen, ob die Kleidung zum Beispiel, die ich trage, der selbstlosen Liebe entspricht. In Australien zum Beispiel hatten wir den Fall, da ist es wärmer und die Mädels hatten immer diese bauchfreien Oberteile an. Und als irgendwann mal das Gespräch zwischen Jungs und Mädels beziehungsweise also die Frage war, wie können wir euch helfen in eurem christlichen Lebensstil, da kam das als Thema ganz konkret vor. Und die Jungs haben gesagt, das ist für uns ganz, ganz schwierig, weil wir ständig da drauf gucken und unsere Gedanken entsprechend in die Richtung wandern. Also auch Kleidung ist nicht ausgenommen, wenn wir selbstlose Liebe zeigen wollen. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir selbstlose Liebe zeigen in unserer Kleidung, auch in der Musik, die wir hören. Will ich wirklich Musik hören, die von Vergewaltigung, von dergleichen Dingen spricht? Ganz klare Sache. Fördert diese Musik selbstlose Liebe? Wenn nicht, sollten wir sie nicht hören. TV ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Fernsehen. Wollen wir uns von außen her durchdringen lassen, indem wir die Werte, die im Fernsehen und im Radio und in der Gesellschaft verbreitet werden, wollen wir die unkritisch annehmen? Das wäre Durchdringung von außen. Die blaue Schicht und die gelbe und die grüne Schicht werden Schritt für Schritt von außen her durchdrungen. Dabei sollen sie doch vom Kern durchdrungen werden. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir mit dem Evangelium im Kopf, mit diesem Bewusstsein durch die Welt laufen und sagen, Moment mal, was hier im Radio kommt oder was hier im Fernsehen kommt, entspricht gar nicht dem Evangelium. Das ist selbstlos und lieblos. Und ich finde das nicht okay. Also es ist ganz wichtig, dass wir die Bibel und das Evangelium irgendwo im Vordergrund unseres Daseins haben, damit wir diese Entscheidung treffen können, wie wir leben sollen und welche Werte wir annehmen sollen. Nächster Punkt, üben. Gemeinde ist ein Übungsplatz. Wir sind alle Menschen, die unvollständig sind. Der blaue Bereich, der grüne Bereich und zum Teil selbst der rote Bereich im Kern ist irgendwo unvollständig und immer noch von den Hinterlassenschaften des alten Menschen beeinflusst. Wir sind in einem Erneuerungsprozess. Und das heißt, wir werden uns gegenseitig die ganze Zeit nerven, weil wir uns nicht mit selbstloser Liebe begegnen, sondern vom alten Menschen herkommen. Wir werden die falschen Sachen zueinander sagen. Wir werden lernen müssen, wie wir einander mit Geduld und Langmut und Sanftmut, so wie wir das letzte Woche gesehen haben, ertragen können. Denn das vollkommene Produkt steht erst am Ende. Und jetzt kämpfen wir noch mit diesem alten Menschen oder den Hinterlassenschaften zumindest. Und das heißt, dass wir uns manchmal enttäuschen werden. Das heißt, dass Gemeinde irgendwo auch immer unauthentisch ist. Authentizität bedeutet ja, dass wir im Einklang leben mit diesem Kern, dass Grün und Blau und Rot übereinstimmen. Aber das ist eben gerade nicht der Fall, sondern diese Wahrheit muss erst noch die ganze Zwiebel durchdringen. Und das heißt, Leute von außen werden Gemeinde sehen und manchmal werden sie enttäuscht sein. Leute von innen sehen die Gemeinde noch mit viel deutlicheren Augen und die werden noch viel öfter denken, Moment, das passt doch gar nicht mit dem Evangelium überein. Also sprich, wir sind ein Übungsplatz und das heißt, wir sind vorprogrammiert, zum Teil unauthentisch zu sein und einander zu enttäuschen. Wir sollten keine überzogenen Erwartungen haben, sondern einander mit Gnade und Vergebung begegnen. Das waren mehr oder weniger die Punkte, die mir dazu eingefallen sind. Zum Abschluss möchte ich nur noch sagen, es kann natürlich auch sein, dass wir von uns selbst enttäuscht sind. Das ist ein ganz normaler Teil dieses Erneuerungsprozesses. Vielleicht haben wir etwas getan, tun etwas und wir kommen einfach nicht davon weg. Dieses Bollwerk ist irgendwo stark und wir kommen nicht drüber weg. Wir haben einander und es ist wichtig, dass wir über diese Dinge miteinander reden können. Wir brauchen diese sichere Umgebung, um über diese Dinge reden zu können. Aber wir sollten auch nicht den Mut verlieren, denn Gott hat uns Vollkommenheit für die Zukunft verheißen und er wird sie auch erreichen durch die Kraft der Auferstehung, durch seinen Heiligen Geist wird er das erreichen. Das ist eine Verheißung und die steht. Umso wichtiger ist, dass wir geduldig warten, dass wir die Einheit der Gemeinde bewahren, dass wir die Liebe untereinander bewahren. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir in diesem großen und umfassenden Erneuerungsprozess nicht auf uns alleine gestellt sind. Sondern wir danken dir, dass du durch deine Kraft in uns wirkst, zur Erneuerung des neuen Menschen, damit die Hinterlassenschaften des alten Menschen ausgeräumt werden und wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit und Güte vor dir leben und in deiner Gegenwart. Hilf uns, dass wir uns nicht nur gegenseitig in Liebe ertragen, sondern dass wir uns tatsächlich auch anspornen, dass wir uns erbauen und ermutigen, damit niemand den Mut verliert, sondern wir gemeinsam voranschreiten in diesem Erneuerungsprozess zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen.